ARD Sounds.
Hier ist eine Weltspiegel-Podcast-Extra-Ausgabe für euch, denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es schwere russische Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine. Besonders im Fokus war die Hauptstadt Kiew und auch das ARD-Studio wurde schwer beschädigt. Wie geht's den Menschen vor Ort und wie arbeiten jetzt die Journalisten eigentlich weiter? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin, ARD-Korrespondentin Susanne Peterson in Kiew. Und wir blicken auch nach Moskau mit der ARD-Korrespondentin Silke Dietrich. Den Podcast findet ihr auch in ARD Sounds. Heute mit mir, Janina Werner. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Susanne, wie hast du denn die Nacht von Samstag auf Sonntag erlebt? Also wie verarbeitest du das auch persönlich vielleicht?
Ja, die Nacht an sich war natürlich besonders beängstigend. Es war laut, es ging über Stunden. Also es kam immer noch eine Welle Drohnen und Raketen. Insgesamt waren es ja 90 Raketen und 600 Drohnen. Und das hat man natürlich gehört. Und es war auch so, dass ich selber das allererste Mal zu einer U-Bahn-Station gerannt bin, um mich in Sicherheit zu bringen, weil es in der Wohnung nicht ging. Ich habe keinen Keller, in den ich reingehen kann. Und das steckt mir natürlich in den Knochen. Aber als Journalistin ist es ja so, dass wenn was passiert, dass man danach eben arbeitet. Und das ist eben der Hauptpunkt. Also ich habe in der Nacht überhaupt nicht geschlafen und dann eben danach die ganzen Tage durchgearbeitet, von früh bis spät. Und das spüre ich körperlich einfach noch. Aber man muss auch sagen, der Winter war schon sehr, sehr hart. Also die Menschen hier, nicht nur ich, sind es auch gewöhnt, mit so heftigen Angriffen umzugehen.
Es gab sehr viel Zerstörung, unter anderem ja auch unser ARD-Studio in Kiew ist getroffen worden. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie es da aussieht und wie arbeitet ihr denn jetzt? Weil die Bilder, die ich gesehen habe, sahen wirklich sehr schlimm aus.
Also das Gebäude hat es heftig getroffen und trotzdem sind wir dankbar, dass es eben Bürogebäude getroffen hat und nicht ein ziviles Gebäude, wo unter Umständen Menschen in ihren Betten gelegen hätten. Also das Gebäude war verlassen, es war spät in der Nacht oder früher Morgen, wie man es nimmt. Und deswegen gibt es vor allem großen Sachschaden. Also in Teilen unseres Büros, in unserer Etage fehlen komplette Wände, sind Fenster rausgesprungen und quer durch den Raum geflogen, stecken gegenüber in der Wand. Also das hat schon erheblichen Schaden gegeben. Es hat sich auch vom Nachbargebäude, haben sich riesige Betonplatten gelöst, die jetzt bis gestern noch über dem Gebäude schwebten und wir hatten deswegen Schwierigkeiten, überhaupt mal reinzugehen und zu sichten, aber die wurden da jetzt gestern entfernt und jetzt ist das Gebäude eben freigegeben für Reparaturarbeiten, aber das wird wohl eine ganze Zeit noch dauern, bis wir wieder dort arbeiten können und deswegen sind wir jetzt mit so einem mobilen Schnitt, den wir beispielsweise auch haben, wenn wir von der Front berichten oder so, sind wir in ein Hotelzimmer gezogen und machen die Berichterstattung von dort aus.
In so einem Studio arbeitest ja nicht nur du, also die Korrespondenten, sondern da steht ja auch immer ein ganzes Team dahinter, Producer, Übersetzer ja manchmal auch. Und wie geht's dem Team und bekommt ihr irgendwie auch Hilfe, weil man das ja auch vielleicht erstmal psychisch ja auch verarbeiten muss?
Ja, also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite natürlich den eigenen Arbeitsplatz so verwüstet zu sehen, dass es jetzt da unmittelbar bei uns so einen Schaden gegeben hat, das macht was mit allen. Und auf der anderen Seite haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die Brüder, Väter, Partner an der Front haben, die selber heftige Einschläge erlebt haben, deren Familienmitglieder, die Gebäude von denen getroffen wurde, das zu Hause getroffen wurde. Wir haben Kollegen, auch jetzt beim letzten Angriff, eine Kollegin, bei der es unmittelbar vor dem Fenster eingeschlagen ist und vor ihrem Fenster eben die Flammen hochgeschossen sind. Also die haben alle schon sehr, sehr viel erlebt. Und es gibt so eine traurige Routine. Wenn man überhaupt geschlafen hat, wacht man auf nach so einem Angriff, ist sehr müde, hat Kopfschmerzen, versucht zu retten, was zu retten ist, versucht den Arbeitstag hinter sich zu bringen und dann in den nächsten Tagen irgendwie kleine Ruhepole zu finden, um eben auszuruhen. Und das war schlimm. Aber wir haben wirklich auch einen sehr, sehr schlimmen Winter hinter uns, wo wir auch das Studio zeitweise verlassen mussten, weil wir einfach keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung hatten bei Temperaturen bis minus 24 Grad. Wir haben in Schlafsäcken gehockt und gearbeitet, in dicken Schlafsäcken. Wir haben in dicken Decken und Jacken gearbeitet. Also es gibt eine traurige Routine in dem Umgang mit heftigen russischen Angriffen.
Silke, du bist ja gerade auch in Moskau. Wie wurde denn da über die russischen Angriffe gesprochen? War das überhaupt ein Thema?
Doch, das war auf jeden Fall Thema. Also man hat natürlich gerade in den staatlichen russischen Fernsehsendern tatsächlich die Angriffe auch gesehen. Was man hier nie sieht, ist, was am Ende auch getroffen wurde. Aber es war nochmal ganz wichtig zu zeigen, hier mit Stärke zu zeigen, dass sie Kiew angegriffen haben. Man hat die sämtlichen Raketen gesehen, Drohnenangriffe. Man hat zum Teil auch auf Material zugegriffen von anderen Sendern. Denn was wollten die Russen zeigen? Also vor allen Dingen Putin und der Kreml. Die haben ja gesagt, dass das ein sogenannter Vergeltungsschlag war. Und das hat man ehrlich gesagt vorher auch und in den letzten Tagen immer wieder noch gesehen. Letzte Woche Freitag hat es ja einen mutmaßlichen Angriff der Ukraine gegeben. Und da sagt hier Russland, dass es eine Bildungseinrichtung war, 21 Studierende seien dabei ums Leben gekommen. Da steht Aussage gegen Aussage, weil die Ukraine sagt, dass das ein Militärhauptquartier gewesen sein soll. Aber das war ganz wichtig für den Kreml, hier zu verbreiten. Schaut her, die Ukraine, das sind die eigentlichen Terroristen. Die haben unsere Studierenden angegriffen und jetzt üben wir Vergeltung. Und deswegen hat man diese heftigen Einschläge tatsächlich auch gesehen. Was man aber natürlich nicht im russischen Fernsehen sieht, ist, dass dann zivile Einrichtungen getroffen wurden oder dass es eben auch Opfer in der Ukraine gibt. Das wird hier in der Regel überhaupt gar nicht gezeigt. Man kann kaum Mitleid empfinden, weil man solche Bilder sozusagen auch überhaupt gar nicht sieht. Und das ist eben das wichtige Narrativ, dann zu sagen, wir haben Stärke gezeigt, wir haben es ihnen jetzt gezeigt. Die Ukraine, so heißt es hier, die greifen nämlich Zivilisten an und wir immer nur militärische Einrichtungen.
Ja, für die Ukraine ist das reiner Zynismus. Das merkt man hier wirklich. Also darüber gibt es hier schon eine gewisse Wut, weil man halt wieder und wieder sagt, Russland greift uns jetzt seit im fünften Jahr oder eben seit 2014 schon an, greift gezielt Zivilisten an. Es gibt massive Zahlen bei den Opfern von Zivilisten. Im vergangenen Jahr war die Zahl so hoch wie seit Beginn des Angriffskriegs 22 nicht mehr. Und dass eben Russland jetzt umgekehrt die Ukraine beschuldigt, man würde gezielt Zivilisten angreifen und völlig außer Acht lässt, dass Russland selbst seit Jahren Zivilisten tötet, schwer verwundet. Es gibt eine hohe Anzahl von getöteten Kindern. Erst vor 2 Wochen gab es die 24 Toten in einem Wohnhaus in Kiew. In der gleichen Woche weitere Tote wieder. Also das ist für die Ukrainer teilweise schon sehr, sehr schwer zu ertragen.
Der Kreml hat ja angekündigt, weitere massive Angriffe auf Kiew zu verfolgen. Was steckt denn dahinter?
Also ich glaube schon, dass das im Moment gerade sehr wichtig ist, weil es war jetzt viel in den Medien, dass es an der Front nicht so gut läuft für Russland. Dann, das war sehr hart für den Kreml. Am 9. Mai gibt es ja normalerweise die große Parade zum Tag des Sieges. Da werden hier Panzer aufgefahren. Ich war im letzten Jahr hier, das war natürlich ein Jubiläum, aber das ist dann eine Stunde lang, werden die modernsten Gerätschaften, Kriegsmaterial, Drohnen, große Raketen hier aufgefahren. Und all das hat in diesem Jahr nicht stattgefunden. Aus Angst davor, dass hier auch eben Drohnen aus der Ukraine landen könnten. Und das ist natürlich nichts, was Putin zeigen will, dass er sich fürchtet, dass er Angst hat. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig für ihn zu sagen, dass sie zurückschlagen. Aber wie gesagt, hier ist vor allen Dingen immer noch das Narrativ zu sagen, das war jetzt alles Vergeltung. Wir rächen uns jetzt an dem und sie wollen, glaube ich, einfach jetzt auch mal wieder einen Punkt machen, weil es finden keine Verhandlungen statt. Wir wissen nicht, wie es im Moment genau an der Front läuft. Wenn ich jetzt hier natürlich die Telegram-Kanäle vom Verteidigungsministerium mir anschaue oder russische Staatsfernsehen-Nachrichten, dann bekomme ich das Gefühl, als würde es für Russland richtig gut laufen, weil es sind immer nur Soldaten zu sehen, die auf irgendwelchen Feldern, in irgendwelchen Dörfern die Ukrainer angreifen. Und es werden hier auch ständig Zahlen genannt, wie viele tausende ukrainische Soldaten getötet wurden. Aber ich glaube, das ist genau das, was jetzt auch nochmal dahinter steckt, zu zeigen, dass Russland hier einen Punkt setzen will und natürlich auch Angst und Schrecken verbreiten will in der Ukraine.
Susanne, wie reagieren die Ukrainer und Ukrainerinnen auf diese erneuten Androhungen?
Man muss ja sagen, dass Russland der Ukraine droht und dem Westen droht, das ist ja nicht neu. Also das war ein besonders heftiger Angriff. Man spürt in der Bevölkerung immer noch diese Müdigkeit. Und ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, so geht es mir auch selber, dass wenn jetzt wieder Alarm ist, das hatten wir jetzt schon einige Male seit dem großen Angriff in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gestern sind über Kiew wieder Raketen gerauscht, da war ich gerade draußen. da bleibt ein mulmigeres Gefühl zurück als vielleicht sonst. Da waren alle vielleicht ein bisschen mehr abgebrüht schon, weil eben jetzt diese Großangriffe wieder angekündigt sind. Und doch, es wird halt wieder und wieder gedroht. Es gibt wieder und wieder Großangriffe. Und im Moment wird das eher von den Diplomaten, die hier ja auch gewarnt wurden von russischer Seite. Also es wurde gesagt, Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter und Ausländer sollen Kiew verlassen, weil eben Russland nochmal Großangriffe plant. Die sagen alle, wir werden die Arbeit fortsetzen und dass die Gefahrenlage unvermindert weiter hoch ist, wie in den letzten Jahren auch. Und dass man natürlich achtsam die Situation im Auge behält, aber dass es insgesamt eben gerade eher als ein Zeichen der Schwäche Russlands angesehen wird, dass man so drohen muss, weil es eben an der Front nicht besonders gut läuft. Die Kämpfe sind heftig, es gibt hohe Verluste auf beiden Seiten, auf russischer Seite nochmal deutlich höher. Es müsste jetzt nachmobilisiert werden, wenn man eben weiter diesen Druck aufrechterhalten möchte von russischer Seite. Und deswegen gibt es in der ukrainischen Seite im Moment eher das Gefühl, dass Russland aus einer Position der Schwäche heraus jetzt eben wieder mit Drohungen um sich herum wirft.
Und gibt das denn nochmal Motivation, wenn man überhaupt in dem Fall von Motivation sprechen kann?
Motivation zum Durchhalten, meinst du?
Ja.
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Also das ist das Gefühl der Ukrainerinnen und Ukrainer, dass man durchhalten muss, die ganze Zeit schon. Also man wollte diesen Krieg nicht, man wurde überfallen, man wurde angegriffen. Die meisten Menschen sind sehr, sehr müde, das sagen wir jetzt auch schon seit Jahren. Aber es gibt irgendwie auch keine Wahl, als durchzuhalten. Und es ist eher aus meiner Beobachtung heraus gerade ein Gefühl des Weiter-Durchhaltens und dass sich die Situation ja nicht verändert hat. Also es kommen oft auch Fragen aus Deutschland, ob jetzt die Ukrainer vielleicht noch verhandlungsbereiter sind. Sie sind die ganze Zeit verhandlungsbereit. Sie wollen diesen Krieg nicht. Und natürlich mit jedem Jahr, mit jedem Monat, mit jedem Tag, der dieser Angriffskrieg andauert, wird man noch erschöpfter. Aber trotzdem gibt es ja im Moment keine reellen Angebote auf dem Tisch für eine Beendigung dieses Kriegs. Und deswegen wird sich eher darauf vorbereitet, weiter durchzuhalten.
Russland hat ja auch die Oreschnik-Raketen bei diesem Angriff eingesetzt. Warum?
Also da geht es aus meiner Sicht wirklich nur darum, um nochmal zu zeigen, Stärke, Größe und eine große Zerstörungswut dann einfach. Also das ist schon hier auch immer gerne die Erzählung, dass sie die größten, stärksten, längsten Waffen haben. Das wurde zahlreich getestet und jetzt ist natürlich der Versuch, die dann eben auch einzusetzen. Wenn man mit Militärexperten spricht, sagen die, dass das gar nicht unbedingt, um so viel zu erreichen, die beste Waffengattung wäre. Aber das zeigt natürlich was. Also das ist zumindest jetzt nach innen, nach Russland, zeigt es den Menschen, wir haben starke, große Waffen und egal von welcher Militärparade dann Putin nochmal kommt oder von Sicherheitskonferenzen, erwähnt er das auch sehr gerne, welche Langstrecken-, Mittelstreckenraketen Russland hat und über welches Arsenal sie hier verfügen.
Die Frage an euch beide, wie kann es jetzt noch weitergehen? Ist irgendeine Lösung in Sicht?
Ja, also vielleicht kann ich auch ganz kurz noch ergänzen, dass aus ukrainischer Sicht ist es ja das dritte Mal, dass die Oreschnik jetzt hier eingesetzt wurde, im vergangenen Jahr in Dnipro, dann eben in Lviv, ganz im Westen, also nahe der polnischen Grenze und jetzt eben nahe Kiew, also der Hauptstadt. Und hier wird es schon so gesehen, dass es eher eine Nachricht in Richtung NATO, in Richtung UN ist, um eben zu zeigen, wir haben diese Reichweitenstärke und um eben Angst zu verbreiten. Russland regiert sehr häufig mit Angst und deswegen ist hier so die Bedrohungslage oder die Sorge vor einem echten atomaren Schlag noch nicht besonders hoch. Wenn man guckt, wie geht's weiter? Also hier im Land stellen sich die meisten Menschen auf erneute große Angriffe an. Die Frage ist ein bisschen, wie wird der Sommer aussehen? Also im Winter schien es russische Taktik gewesen zu sein, eben gezielt Energieinfrastruktur anzugreifen und damit die Bevölkerung zu terrorisieren, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Heizung bei Minustemperaturen bis 24 Grad. Das war ein brutaler Winter und jetzt eben der Sommer, der gestartet ist und diese heftigen Angriffe auf die Stadt, auf Theater, Museen wurden viel getroffen, Schulen, also um eben jetzt zu zeigen, dass man eben weiter dran ist und irgendwie scheinbar nach Kräften versucht, eben den Willen der Bevölkerung zu brechen. Und darauf stellt man sich in der Ukraine ein und guckt auch sehr gespannt auf die Entwicklung, was eine erneute Mobilisierung in Russland angeht.
Ja, das ist tatsächlich hier auch so. Also es gibt ja schon unglaublich viele Anreize für neue Soldaten, die dann hier Verträge unterschreiben. Die bekommen zum Teil, wenn sie wiederkommen sollten aus dem Krieg, dann richtig gute Jobs. Dann gibt es sehr viel Geld, falls die fallen sollten. Die bekommen einen Einstiegssold. Die bekommen überhaupt sehr gute Gehälter. Und jetzt seit dem 1. Mai rückwirkend gilt dann ein neues Dekret, dass Soldaten oder sogar deren Ehefrauen, wenn die umgerechnet 120.000 Euro Schulden haben, denen das erlassen wird, wenn sie sich für ein Jahr verpflichten, dann bei der, wie es ja hier heißt, bei der Spezialoperation mitzumachen. Also es scheint definitiv weiter Bedarf zu gehen und die Zeichen stehen auch weiter auf Krieg. Das hat Russland schon immer gesagt. Also wir werden siegen, entweder am Verhandlungstisch oder auf dem Schlachtfeld, und der Verhandlungstisch scheint im Moment nicht besonders nah zu sein, denn auch heute wurde hier nochmal aus dem Kreml wiederholt die absolute Maximalforderung, dass die vier Regionen, die im Osten und im Süden der Ukraine sind, die ja ohnehin in Russland schon seit mehr als 2 Jahren als russisch gelten, sogar so in der Verfassung stehen, dass das der Mindestverhandlungsansatz ist. Und wir haben ja auch gesehen, dass Verhandlungen lange nicht mehr stattgefunden haben. Im Moment sieht es wieder sehr viel vermehrt danach aus, dass es mit dem Krieg durchaus weitergeht.
Danke ihr beiden für das Gespräch. Danke.
Danke auch.
Danke.
Und das war unsere Weltspiegel-Podcast-Extra-Ausgabe. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da, damit ihr eben auch keine Extra-Ausgabe verpasst. Habt ihr Themen, die wir unbedingt mal machen sollten, Kritik, Anregungen, schreibt uns immer gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder auch eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion für diese Ausgabe hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 28. Mai.